Hallöchen und willkommen bei Selbstverliebt, dem Podcast rund um das Thema Selbstliebe. Heute ist Kathi bei mir. Hello!
Hallo! Es freut mich sehr, hier am Start zu sein heute.
Es freut mich voll, dass du da bist. Du machst so viel. Also du bist ja schon seit Jahren Content Creator. Dann hast du eine eigene Haarmarke. Du hast eine Klamottenmarke, die ethisch korrekt ist. Und jetzt hast du auch ein Buch rausgebracht, über das wir heute vermehrt sprechen möchten. Aber stell dich das ja gerne mal selbst vor.
Ja, viel los bei mir auf jeden Fall. Ja, also grundsätzlich, also ich bin Kathi von Domino Kathi, sage ich immer. Also Domino Kathi ist mein YouTube-Kanal und den mache ich jetzt schon seit 9,5 Jahren, also fast 10 Jahre. Ich bin ein richtig alter Hase eigentlich. Ich habe damals mit 16 Jahren angefangen, habe eigentlich mit Frisuren angefangen und Haare und wie man sie Haare flechtet und ich glaube, daher kennen mich auch ganz, ganz viele. Und ja, dann ist es irgendwie immer von Haaren immer mehr zu Lifestyle allgemein umgeschwappt. Also ich sage immer, dass ich alles so ein bisschen behandle, worum sich mein Leben im Prinzip dreht. Also irgendwie, ich war zum Beispiel als Au-pair im Ausland, in den USA. Dann habe ich das mitgefilmt, die erste eigene Wohnung, mein Studium, das ich inzwischen abgeschlossen habe. Ich habe Online-Kommunikation studiert. Ja, und dann halt auch die Haarmarke. Also ich nehme die Leute irgendwie immer so ein bisschen in meinem Leben mit. Und das ist natürlich ganz cool, weil ich das halt schon so lange mache und die Leute so lange mitnehme. Ja. Und jetzt eben auch mit meinem Buch, denn ich hatte jetzt 2019 eben die Diagnose Lipödem. Und darüber habe ich eben ein Buch geschrieben, um möglichst vielen Leuten zu helfen. So, kamen wir aus der Pistole.
Ganzer Lebenslauf erstmal.
Genau, ich habe gerade Häkchen gesetzt.
Der Titel des Buches ist ja Echt ist mein Perfekt. Wie kamst du dazu, den Titel zu wählen? Oder habt ihr es einfach so im Team besprochen?
Wir haben sehr viel gegrübelt, weil wir wollten so ein bisschen ein kleines Wortspiel haben. Ich bin sehr picky. Ich kann mich auch gar nicht entscheiden. Ganz schrecklich. Und tatsächlich kam der Vorschlag von jemandem aus dem Team. Ich habe das zusammen mit einer ganz, ganz tollen Co-Autorin geschrieben, mit Saskia Hirschberg, das Buch. Super talentiert. Sie hat auch zum Beispiel mit Anna Wilken das Buch über die Endometriose geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. In der Regel, wenn ich stark, heißt das. Auf jeden Fall, wir haben das uns angehört und waren so, wow, das passt richtig, richtig gut, eben weil wir in dem Buch ja nicht nur die Krankheit eben beleuchten wollten, sondern halt auch so ein bisschen dieses, dass man nicht, das Nicht-Perfekt-Sein ist eigentlich das Perfekte. Also Echtsein ist letztendlich das Ziel und nicht das Perfektsein. Das ist irgendwie, wir haben es auf jeden Fall auf Anhieb gefühlt. Ja, es geht eben auch sehr, sehr viel um ja, die Beziehung zum eigenen Körper im Prinzip in dem Buch und so den Weg, den ich halt hinter mich gebracht habe mit einer Diagnose unter anderem.
Ja, voll schön. Ich mag den Titel auch voll, weil ich finde, es ist generell so, dass es einfach dieses Unperfekte, dass es so besonders macht und so perfekt macht, weil eben du kannst halt gar nicht perfekt sein. Also ich meine, wie kann man denn perfekt definieren? Und deswegen, das ist eigentlich gerade das Perfekte, wenn man einfach vollkommen man selbst ist. Wie war das denn bei dir? Wie hast du das damals entdeckt, dass du es überhaupt hattest? Also wie hat das bei dir angefangen?
Das war 2019, wobei ich da erst da überhaupt so richtig drauf kam. Letztendlich kam das von einer Person aus meiner Community und auch schon die Jahre davor kam das immer mal wieder, aber da habe ich nie gegoogelt, was das überhaupt ist. Im Prinzip waren die ganzen Nachrichten immer sowas wie, hey, will dir nicht zu nahe treten, aber du siehst so aus, als könntest du da so eine Krankheit haben. Die nennt sich Lipödem. Das ist irgendwie ja, eine Fettverteilungsstörung wegen deiner Beine, bla bla, google doch mal die Krankheit. Und ich habe halt die Jahre davor immer das voll ignoriert und habe das tatsächlich als sehr beleidigend empfunden und war so, was eine Frechheit, jetzt kommt mir hier eine Person um die Ecke und sagt mir, du hast fette Beine, was sowieso meine absolut größte Unsicherheit war. Ich habe schon mein Leben lang mega die Probleme mit vor allem meinen Beinen eigentlich. Deswegen war ich auch über YouTube immer so froh, weil ich halt immer so den Ausschnitt von der Taille aufwärts zeigen konnte und meine Beine verstecken konnte. Also meine Beine waren schon immer ein Problem, ob sie jetzt irgendwie so aussahen oder nicht. Also auch schon seit ich 12 bin gefühlt. Also das habe ich auch in dem Buch eben länger auch beschrieben, wo das eigentlich herkommt, obwohl da meine Beine noch gesund waren damals. Auf jeden Fall, ja, habe ich das halt immer sehr als beleidigend abgestempelt und abgetan und mich nicht weiter darüber informiert. Dann 2019 bekam ich eben wieder eine Mail. Gleicher Inhalt im Prinzip. Ich weiß nicht, was mich dazu bewegt hat, aber letztendlich habe ich da tatsächlich das erste Mal gegoogelt. Habe dann innerhalb von wenigen Minuten eigentlich gesehen, so krass, scheiße, die Symptome stimmen alle. Die passen alle zu mir. Vor allem auch das besondere Aussehen, wenn man irgendwie Lipödem und dann auf Bilder geht. So die Leute, die Mädels, die sehen aus wie ich, die sehen aus wie meine Beine. Der Körper sieht aus wie meine Beine. So ein bisschen, ja, als würde irgendwie Oberkörper und Unterkörper nicht aufeinander passen. So wie als würde man so eine Babuschka zusammenstecken und die passen irgendwie nicht ganz aufeinander. Und halt mit ganz vielen Kleidergrößen Unterschied zwischen von oben und unten. Das ist halt so ein bisschen, was das Lipödem auszeichnet, äußerlich zumindest. Und davon abgesehen ist es halt auch eine sehr schmerzhafte Angelegenheit und ist halt auch eine chronische Krankheit letztendlich. So habe ich das rausgefunden und war natürlich erstmal, war mal gut schockiert auf jeden Fall, dass das ein Thema sein könnte.
Aber weißt du noch, wer das, also hast du der Person dann nochmal geschrieben, dass jetzt das eigentlich alles durch die Person entstanden ist, oder weißt du gar nicht mehr, wer das war?
Leider weiß ich es nicht mehr. Ich habe schon mehrmals geguckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in dem Fall eine Mail war, weshalb ich eigentlich die finden müsste. Aber ich habe wirklich auch für das Buch, weil ich wollte unbedingt wissen, wer das war. Leider finde ich die Mail nicht mehr, aber sie muss irgendwie im Mai, Juni 2019 gekommen sein. Wäre aber interessant zu wissen, muss ich sagen. Würde mich auch sehr interessieren. Die Person weiß gar nicht, was sie da im positiven Sinne losgetreten hat eigentlich.
Voll interessant, wenn das dann so aus der Community kommt und nicht, dass man so beim Arzt war und dann meinte der Arzt oder die Ärztin dann so, ja, ich habe das Gefühl, da ist sowas. Nee, es ist einfach so jemand, irgend so der, jemand, der einem folgt. Voll krass. Wie hast du dich da dann gefühlt? Also wenn man dann irgendwie so eine Bestätigung hat, okay, ich hab das vielleicht deshalb. War das dann so eher sowas Erlösendes so ein bisschen für dich, weil du jetzt so gewusst hast, hey, es liegt gar nicht an mir, so ich mache nichts falsch, weil ich denke mal, du hast wahrscheinlich viele Sachen probiert, irgendwie vorher mit Abnehmen oder was weiß ich und vielleicht hat es irgendwie nicht funktioniert und hast dich vollkommen verzweifelt gefühlt damit. War das dann so, ja, irgendwie was Gutes, das so zu erfahren?
Ja, tatsächlich war es genau das, genau so, wie du es gerade da erzählt hast. Also letztendlich ist so ein bisschen, wie ich es erkläre, so ein bisschen das Gefühl von, ich bin nicht schuld. Es liegt nicht an mir. Ich habe nicht zu wenig Disziplin. Mein Körper ist einfach so, also beim Lipödem ist es nämlich so, dass der Körper weder auf Ernährung noch auf Sport an den betroffenen Stellen quasi reagiert. Weshalb ich immer am Oberkörper abgenommen habe, wenn ich mir irgendwelche sehr blöden Shake-Kur-Diäten, ich trinke nur Flüssigkeit für 2 Monate, Diäten gemacht habe. Also das ist jetzt nur eine. Oder irgendwelche Stoffwechsel-Diäten, wo mir Blut abgenommen wurde. Ich habe echt über die Jahre so viel probiert, was ich alles nicht für gut heißen kann und letztendlich die mich auch, ja, die irgendwie auch gemacht haben, dass ich eine ganz schwierige Beziehung zu Essen irgendwie entwickelt habe. Also ich habe jetzt keine diagnostizierte Essstörung oder so, aber ich würde schon sagen, meine Beziehung zu Essen hat darunter schon sehr krass gelitten. Also zum Beispiel bei dieser Shake-Kur-Sache, da ist es so, dass man am Anfang, wenn man die neu macht, 3 Tage lang morgens, mittags, abends so einen Shake trinkt, indem man sich das Pulver von denen in Milch mischt irgendwie. Man hat einfach so krassen Hunger, wenn du von normalem Essen auf 3 Tage nur das umsteigst. Das ist auf jeden Fall super krass. Und dann habe ich sogar noch dem Support da geschrieben und war so, ich habe so Hunger, das ist gar nicht mehr, ich halte es kaum aus. Und die so, ja, das ist nur der Zuckerentzug. Weißt du, dein Körper ist so süchtig nach Zucker. Das ist der Grund, weshalb es dir so schlecht geht. Das ist ganz normal. Gott. Ja, also das zum einen. Aber dann irgendwann durfte man ab und zu kleine Früchte oder so in den Shake machen, damit der ein bisschen mehr nach was schmeckt. Das war dann halt so ein ganz ekliges Vanillepulver im Prinzip.
Man darf ab und zu so 3 Heidelbeeren reinmachen. Oh mein Gott.
Und genau das ist tatsächlich der Punkt. Ich habe dann nämlich, es hieß dann so, naja, mach dir so 3 Erdbeeren rein. Dann habe ich mir so einen Smoothie gemischt. Und dann habe ich halt mal eine Erdbeer zu viel reingeschmissen, weil just because so. Und dann am nächsten Tag, weil aus irgendeinem Grund ist es Teil des Programms, sich täglich zu wiegen, täglich zu messen, Umfang und so. Und wenn, was natürlich mir damals nicht klar war, aber was jetzt heute komplett logisch ist, alleine durch den Zyklus, was man für Gewichtsschwankungen hat, die absolut normal sind und dazugehören, ist es komplett kontraproduktiv, wenn man sich jeden Tag wiegt. Naja, auf jeden Fall, wenn ich dann irgendwie am nächsten Tag, weil es normal war, aber irgendwie so ein Kilo Gewichtsschwankung hatte am nächsten Morgen oder wieder was mehr hatte, war ich so, oh, das war bestimmt die böse Erdbeere von gestern. Und so, wenn man in so ein Gedenken reinkommt, wir reden hier über Erdbeeren, wir reden nicht über, weiß ich nicht, 3 Kilo Pommes, die ich gegessen habe. Also ja, auf jeden Fall schwierig. Ja, wenn man da so viel durchmacht, ist es eigentlich krass, wohin die Industrie einen so ein bisschen hinschiebt. Crazy.
Absolut. Ich meine, ich habe auch nicht Essstörung diagnostiziert bekommen. Also ich war auch in der Therapie damit, aber das hat mir irgendwie überhaupt gar nichts gebracht. Aber man merkt es ja irgendwann auch selbst und das Umfeld merkt es ja auch, wenn man einfach kein gesundes Essverhalten hat. Und ich hatte das dann auch so, wenn man sich dann jeden Tag gewogen hat und dann irgendwie es immer wieder verglichen hat und dann irgendwie so die Sachen rausgesucht hat, weshalb es vielleicht sein könnte. Und ich denke mir auch so, ich meine, wenn ich jetzt 1 Liter Wasser trinke, wiege ich auch 1 Kilo mehr, aber ich habe nicht 1 Kilo an Fett zugenommen, so in der Zeit. So, ja, ja. Das ist so weird und vor allem auch generell, dass die Waage irgendwie so wichtig ist und was für eine Zahl da steht, anstatt sich zu fragen, okay, wie fühle ich mich eigentlich in meinem Körper? So, fühle ich mich vielleicht jetzt fitter? Ich fühle mich besser in meinem Körper? So, nee, und es muss die Zahl so das sagen, was richtig und was falsch ist.
Und dann ist ja auch noch so ein bisschen das Thema, dass wir uns ja mit allgemeingültigen Zahlen vergleichen, was ja auch komplett nicht stimmt. Zum Beispiel meine Ärztin, ich habe ihr gesagt, was ich wiege, und sie war dann so, boah, krass, du siehst gar nicht aus wie eine, was auch immer das für eine Zahl war, weil ich halt ein bisschen mehr gewogen hatte, als sie es erwartet hatte, weil sie einfach sagt, naja, wie meine Oma immer gesagt hat, schwere Knochen. Also, weil das ist auch so, das kann man ja gar nicht, du kannst ja nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil jeder Körper so individuell ist. Das ist halt ja, total, voll. Und dann hat man so diese eine Zahl, was man irgendwie mal so aufgeschnappt hat früher oder was Modelmaße sind oder so. Wenn das nicht für deinen Körper funktioniert, aus Grund von Genetik alleine, dann ist es halt so. Es ist halt total krass. Und trotzdem vergleichen wir uns die ganze Zeit. Das ist unfassbar eigentlich.
Ich bin auch gestern an der U-Bahn so lang gelaufen und da war so ein Mädel, das sehr, sehr dünn gebaut war. Also die war wahrscheinlich, hatte wahrscheinlich so vom Fett oder so ungefähr so viel wie ich gehabt. Aber sie hatte einfach dünnere Rippen. Und ich weiß noch so, als ich ein bisschen jünger war, habe ich mich dann mit Leuten verglichen, die so einen Körperbau hatten und habe dann ernsthaft so gedacht, so wenn ich so und so viel abnehme, erreiche ich das, aber wenn die Knochen, also wenn die Knochen, wenn meine Knochen breiter sind, werde ich niemals an Umfang das so erreichen wie sie, weil einfach die Knochen, die können ja nicht abnehmen, weißt du, die können sich ja nicht verändern. Und so, das ist mir so aufgefallen, ey, wie krank ich eigentlich früher über die Sachen nachgedacht hat, weil jetzt weiß ich ganz genau, ich sehe dieses Mädel und weiß ganz genau, wir haben einfach verschiedene Körper und das ist voll okay und passt so. Aber so, weißt du, wir können genau gleich groß sein, genau gleicher Fettgehalt haben und trotzdem würde ich mehr wiegen als sie, allein weil ich einfach anders gebaut bin, weißt du. Ich finde es irgendwie voll interessant, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt und einem auffällt, so wie, was für komische Gedanken man eigentlich mal hatte und man was man sich verglichen hat. Ja.
Total. Ich hatte auch neulich einen TikTok gesehen von einer, oder ich weiß gar nicht, von wem, war das von dir? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Auf jeden Fall fand ich das total krass, weil ich, das hat voll die Erinnerung bei mir getriggert. Und zwar war das ein Mädel, die irgendwie in ihrem Bett lag und Sit-Ups gemacht hat. Und dann stand sowas darüber sowas wie, als ich früher irgendwie noch nachts im Bett Sport gemacht habe, um dünner aufzuwachen oder so. Und es war einfach so, wow. Crazy shit, wo ich das so sehe, das habe ich früher auch gemacht. So Hauptsache hier 5 Minuten, was auch immer, irgendwelche möchte gerne Liegestütze gemacht. Hauptsache, also alleine der Gedanke von einem, eigentlich super jungen Mädel, das ganz andere Sorgen haben sollte und das Leben genießen sollte und alleine Leben in der Zeit ist ja eh so komisch und man findet sich und so. Und dann gibt man sich noch den Stress obendrauf. Das fand ich ganz schön. Yeah. Krass. Und da war ich so, boah, die Kathi von damals hätte ich schon irgendwie gern ganz kurz mal in den Arm genommen, um mir zu sagen, dass das alles Quatsch ist, was sie da gerade macht. Oder irgendwelche Workout-Pläne, die man dann, weißt du, mit 13, 14, krass auf jeden Fall.
Ja, ich kenne das auch. Also ich habe auch damals ganz komische Sachen gemacht. Bin zum Beispiel dann während der Schulstunde, bin ich dann irgendwie aufs Klo gegangen, um mehr Schritte zu haben, dass ich dann weniger sitze oder so. Oh. Also so, krass. Und ich hab dann in dem Moment nicht mal drüber nachgedacht, dass das vielleicht irgendwie krankhaft sein könnte. Weißt du, also es war ist einfach verrückt, wenn man so drüber nachdenkt, dass man alles mal so gemacht hat. Ich wollte nachher auf jeden Fall noch viel, viel mehr mit dir eingehen zu dem Thema Körperneutralität und Selbstliebe und so weiter. Ich würde aber noch voll gerne wissen zum Thema Lipödem, was das eigentlich genau ist und wie das dann auch behandelt wird. Also geht man dann zum Arzt und dann machen die Tests mit einem und wie findet man das dann beim Arzt raus? Gibt es da extra ÄrztInnen dafür?
Ja, also der Oberbegriff wäre Phlebologe oder PhlebologInnen, aber es gibt tatsächlich auch auf das Lipödem Spezialisierte, deshalb zu denen würde ich auf jeden Fall auch raten. Also grundsätzlich ist das Lipödem eine Störung der Fettverteilung im Körper. Das bedeutet, jeder hat ja normale Fettzellen und in diesen Fettzellen lagert sich Wasser ein, das nicht wieder rauskommt. Das bedeutet, diese Fettzellen werden immer, immer, immer größer, weshalb das Volumen sehr viel größer wird. Und zum Beispiel ein Ding beim Lipödem ist eben, dass man extrem schnell blaue Flecken bekommt. Also die kriege ich auch immer noch ganz schnell. Meine Beine sind komplett blau. Ich habe zum Beispiel gerade eine Stelle am Bein. Ich weiß nicht, meine Haut war super trocken die Tage und dann habe ich einmal richtig feste gekratzt. Jetzt habe ich hier so eine Stelle, die blaue einfach blau ist, weil ich mich gekratzt habe am Bein. Also man bekommt richtig schnell blaue Flecken. Und einfach, weil die Haut so krass unter Spannung steht. Manche kriegen diese blauen Flecken und Hämatome auch einfach unerklärlich, also ohne Grund so ein bisschen. Und zum Beispiel ist es auch einfach mega schmerzhaft, weil wie gesagt, da sind ja auch direkt, also wir haben die Hautschicht, die Fettschicht und darunter sind ja auch, wie gesagt, Nerven. Und auch die sind mega in Dauer gereizt im Prinzip fast. Weshalb auch so ein freundschaftliches auf die Schulterboxen oder aufs Bein boxen. Das Epilem kann an Armen und Beinen zum Beispiel auch auftreten. Bei mir ist es jetzt nur die Beine. Aber selbst das ist ultra schmerzhaft. Und was für mich halt so krass war damals, ist, dass zum Beispiel meine Katzen über mich gelaufen sind, über meine Beine gelaufen sind und die wiegen halt so 5 Kilo. Und wenn dann so die kleinen, tapsigen Pfötchen so krass in die Beine reinpieksen eigentlich und das schmerzhaft ist, kann man sich halt gar nicht vorstellen eigentlich, weil das ist ja eigentlich kein Gewicht und sollte nicht so wehtun. Da war ich so, okay, wow. Ich möchte mal den Betroffenen die möglichst abholen, weil bei mir war zum Beispiel der Schmerzfaktor noch nicht super groß. Der könnte aber kommen, weil es eine chronische Krankheit ist und die grundsätzlich immer schlimmer wird. Bei mir war der Schmerz aber noch nicht super, super krass, aber ganz viele Betroffene sind eben, also die berichten einfach von super brennenden, schmerzenden, spannenden Beinen. Einfach random, den ganzen Tag beim Laufen oder weshalb sie auch teilweise nicht lange stehen können. Deshalb ist es halt so ein bisschen schwierig. Ja, einfach eine sehr schmerzhafte Angelegenheit und behandelt werden, ja, das ist so ein bisschen das Thema. Es gibt nämlich zwei Wege. Es gibt, erkläre ich gleich, warum ich so ein bisschen hadere. Also es gibt einmal die das ist leider ein bisschen kompliziert, aber es gibt einmal eine konservative Therapiemöglichkeit. Im Prinzip ist das, was die Krankenkasse übernimmt. Da bekommt man Kompressionsstrümpfe. Das sind so ganz, ganz, ganz enge Leggings im Prinzip, die den Lymphfluss, der ist quasi direkt unter der Haut, der das ein bisschen mehr antreibt, damit eben das ein kleines bisschen besser fließt alles. Das ist einfach ja ein Kreislauf ein Stück weit. Und man kann eben auch Lymphdrainage machen. Das ist dann bei der Physiotherapie, wo man wie so eine kleine Massage bekommt. Aber die massieren so mit ganz leichten Bewegungen die oberste Schicht der Haut. So, das ist die konservative Therapie. Aber das behandelt halt nur eigentlich die Symptome und gibt nur ein bisschen Verbesserung, aber macht nicht aktiv irgendwas besser, weil das Fett, also es wird nicht besser im Prinzip. Und deshalb ist eigentlich die bessere Methode, die operative. Und für die habe ich mich eben auch entschieden und konnte mich entscheiden. Und das ist eben der entscheidende Punkt, denn das ist total absurd, denn die Operationen werden von den Krankenkassen Stand jetzt nur super, super selten übernommen. Das bedeutet, eine Betroffene braucht im Schnitt so 2 bis 4 Operationen. Und ich lasse dich mal kurz raten, was kostet denn so eine Operation?
Oh mein Gott. Oh, schätz einfach mal. Ich bin sowas richtig, richtig schlecht. Okay, ich würde einfach mal sagen 1.000 Euro.
Okay, also eine Operation kostet natürlich je nach Arzt um die 5.000 Euro.
Boah.
2 bis 4, also 6.000 Euro manchmal. Und dann überleg mal, eine betroffene Person muss 24.000 Euro hinblättern für ihre Gesundheit. Und die hat man halt nicht mal so eben rumliegen und auch nicht unbedingt in ein paar Jahren. Weshalb mir ganz viele eben auch schon geschrieben haben, so, ja, ich habe jetzt mein Pferd verkauft, ich habe mein Auto verkauft, was total krass ist. Und dann zusätzlich spendet die Familie teilweise, sie machen GoFundMe-Seiten auf. Und ja, das ist auf jeden Fall absolut crazy, weil das letztendlich die Erleichterung bringt, dadurch eben, dass die Fettmasse reduziert wird pro OP. Das bedeutet, das Fett wird tatsächlich geringer und die, ich sage mal, kranken Fettzellen werden weniger. Also es ist quasi eine medizinische Fettabsaugung, eine sogenannte Liposuktion. Es ist keine kosmetische, also der Grund ist keine kosmetische. Also eine normale Fettabsaugung an den Beinen würde ähnlich stattfinden, aber der Grund ist quasi ein anderer. Aber dadurch sind quasi die Fettzellen reduziert und die Haut steht nicht mehr so unter Spannung. Zum Beispiel hat meine Ärztin bei mir gesagt, als sie mich dann operiert hat, so, ey, dein Gewebe ist so fest, da sind alle Fettzellen, die sind so richtig miteinander. Sie spricht von Verklebungen richtig, was ich total krass finde. Und ich dachte noch so, mit dem Gedanken der ganzen Jahre davor und so ein bisschen das Krankhafte denken, so, was, meine Beine sind fest? Die sind doch eigentlich relativ weich und schwabbelig, so im Prinzip. Und sie sagte so, nee, du hast ein richtig festes Gewebe, weil das alles so prall ist, weißt du? Weshalb beim Lipödem hast du dann quasi, also davon abgesehen, dass Zellulite absolut normal ist, das ist ein quasi wesentlich stärker als die normale Zellulite, die, by the way, jeder hat, sondern das ist so richtig matratzenartige Dellen, wenn es halt weiter fortgeschritten ist. Ich hatte quasi, es gibt verschiedene Stadien, in die man dann eingeteilt wird, je nach Optik, je nachdem, wie weit es fortgeschritten ist. Ich war jetzt Ende Stadium 2 und 3 wäre dann quasi Steigerung gewesen. Und was natürlich das Ding ist, wenn diese Fettzellen immer und immer mehr sich füllen und das immer stärker wird, dann kann es halt in der Folge teilweise zu Gelenkfehlstellungen kommen und dass du irgendwie X-Beine kriegst, Elefantenfuß, so Sachen halt, wenn es halt nicht behandelt wird. Ich war halt in der glücklichen Lage, muss man ehrlicherweise einfach dazu sagen, dass ich mir halt die OPs leisten konnte. Ich hatte 2 OPs. Ich konnte das machen und auch halt sehr, sehr jung, weshalb ich glaube, eher eine jüngere Patientin bin, was zumindest meine Ärztin so gesagt hat, weil viele machen oder entdecken das dann zum Beispiel mit 40 oder so und dann ist ja auch schon super viel gelaufen. Also dann sind schon bestimmte Hüft- und Gelenkfehlstellungen schon längst passiert. Ja, dann ist es halt schwierig. Deswegen ist halt eine frühe Diagnose mega wichtig. Und ja, das Thema mit der Krankenkasse ist halt sehr, sehr krass. Weshalb, also das liegt nicht an den Krankenkassen, sondern es liegt daran, dass es gibt quasi einen gesetzlichen Leistungskatalog, so was übernommen wird und was nicht. Und das zählt aus irgendeinem Grund noch nicht dazu. Ich glaube, die meinen immer, weil es noch nicht genug Studien dazu gibt, weshalb ich halt auch so viel darüber sprechen möchte, weil je mehr Leute das erfahren, desto mehr können da die Leute nerven und damit sich da was tut. Damit halt ganz viele Leute mehr Erleichterung finden können.
Ja, vielleicht kann man irgendwann auch so eine Petition starten dazu, weil es ist ja schon voll wichtig, du hast ja gesagt, 1 von 10 Frauen hat es und das ist nicht wenig. Das ist nicht irgendwie sowas wie 0,5% von allen Menschen. Das ist viel, das sind 10% der Frauen. Deswegen, also, da muss ich auf jeden Fall was tun, weil das ist ja richtig, richtig krass. Da geht es ja, was habe ich mir auch schon eben gedacht, so wenn es ja chronisch ist und man dann halt ein bisschen das massiert und so weiter, das wird das ja nicht lösen. Ganz im Ernst, so in dem Alter, die wenigsten Menschen haben das Geld in dem Alter. Und Total, ja, voll verrückt. So in Deutschland, ich denke immer so, in Deutschland werden so halt so wichtige Sachen übernommen. Deswegen war das gerade so voll der Schock auch so für mich, das zu erfahren. Wenn es da mal irgendeine Petition gibt oder so, schick mir es gerne zu, dann teile ich das.
Also es gibt immer mal wieder welche, die mir zugeschickt werden. Ich habe jetzt tatsächlich auch vor ein paar Tagen wieder eine bekommen. Da muss ich mich erst nochmal reinfuchsen, wer die startet und so, weil ich will dann immer nicht einfach irgendwas teilen. Aber es gibt tatsächlich immer mal wieder welche und die es eben versuchen. Aber ich habe jetzt eben auch schon einige geteilt, die dann irgendwie leider ins Leere gelaufen sind. Aber letztendlich, je mehr man halt startet, ich glaube ab einer bestimmten Zahl muss sich ja der Bundestag damit auseinandersetzen. Irgendwie so. Deshalb muss ich da nochmal ein bisschen recherchieren, aber es gibt immer mal wieder welche. Also auf jeden Fall kann ich dir gerne schicken dann.
Ich habe auch einer gefolgt, die das auch, ich glaube, letztes Jahr oder vor 2 Jahren diagnostiziert bekommen hat. Und sie spricht auch so über Selbstliebe und so weiter. Und hat dann, für sie war irgendwie die Entscheidung voll schwer, die Operation zu machen, weil sie irgendwie das Gefühl hatte, das geht gegen ihre Selbstliebe-Message so ein bisschen. Und ich wollte mal fragen, wie das dann bei dir war, weil ich finde eigentlich, dass es eher halt eben was mit Selbstliebe zu tun hat, wenn man dann eben sagt, okay, ich mache die Operation, wenn ich es auch kann und mache das eben für meinen Körper, weil es ja hier um was Gesundheitliches geht. Aber wenn man halt für Selbstliebe und so weiter steht und immer seinen Körper auch so gezeigt hat, war das auch so ein Gedanke von dir? Oder?
Ich weiß, glaube ich, genau, wen du meinst. Und sie ist auch Teil von meinem Buch. Sie hat da nämlich etwas, ein kleines bisschen was reingeschrieben. Ich habe nämlich quasi in dem Buch ganz viele einzelne Betroffene quasi reingepackt, weil ich habe halt gesagt, das ist jetzt nur meine Story und die repräsentiert ja jetzt nicht alle Lipödem-Betroffenen. Weshalb ich möglichst viele von unterschiedlichen Backgrounds so ein bisschen mit reingepackt habe. Aber finde ich auf jeden Fall super spannend. Ja, bei mir, also bei ihr war die Situation, dass sie vorher schon quasi ganz cool mit sich war, beziehungsweise sie hat ja dann so ein bisschen ihr, was sie ursprünglich als Marke gesehen hat, so ein bisschen zu ihrem Ding gemacht hat und das halt voll embraced auf einmal. Und sie hatte, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass sie so sagte, okay, jetzt habe ich mich endlich so angenommen und jetzt muss ich was an mir ändern, weil ich Schmerzen habe. Scheiße, ich möchte das eigentlich gar nicht, weshalb sie so gehadert hatte. Wir hatten auch, bevor das quasi an die Öffentlichkeit ging, auch ein bisschen privat so ein bisschen gesprochen dazu. Und das ist halt, kann ich voll nachvollziehen. Bei mir war das allerdings nicht so, sondern bei mir würde ich tatsächlich sagen, der Weg zu mir selbst begann tatsächlich mit der Diagnose. Also noch vor der OP, also mein Körper sah nicht anders aus. Das ist mir auch irgendwie immer ganz wichtig, sondern ja, eigentlich mit der Diagnose. So dieses Gefühl, ich bin nicht schuld dran, hat mir da schon auch sehr viel geholfen. Und von da ging es halt dann auch los, weil ich war dann so, okay, ich versuche jetzt irgendwie meinen Körper mit ein bisschen mehr Gnade zu behandeln und mit ein bisschen mehr, ja, generell Liebe und eigentlich weniger Verurteilung. So, das war so ein bisschen mein Ziel. Weshalb ich irgendwie seit der Diagnose meinen Körper mit ein kleines bisschen anderen Augen gesehen habe und das dann eben in den 1-2 Jahren danach sich mega entwickelt hat. Weil letztendlich hatte halt meine Ärztin im Diagnosegespräch auch gesagt, okay, du hast das für den Rest deines Lebens und du musst jetzt auch gucken, wie du für den Rest deines Lebens damit klarkommst. Und da hatte sie halt auch so ein bisschen, also was zum Lipödem so ein bisschen dazugehört, ist eben, dass man das Gewicht, dass das Gewicht nicht zu sehr schwankt in die eine oder andere Richtung. Mhm. Weshalb sie halt meinte, ich bin auch ganz ehrlich, ich hatte auch teilweise schon eher nicht ganz so gute Angewohnheiten, was das Essen angeht und eben auch keinen Sport gemacht. Also eigentlich auch Dinge, die auch dem Körper ein Stück weit gut tun, wenn man es im Rahmen macht. Aber weil ich dann halt so ein bisschen frustriert war, so naja, es bringt ja eh alles nichts und dann esse ich jetzt halt nur Müll so ein bisschen. Und ich habe letztendlich meinem Körper ja auch nichts gegeben, wovon er wirklich irgendwie was hat. Auf jeden Fall hatte sie mir so ein bisschen gesagt, ich muss halt ein bisschen gucken und was finden für mich und habe so ein bisschen wieder auch die Freude am Tanzen für mich entdeckt. Ja, habe meine Ernährung umgestellt und versuche jetzt einfach da so ein bisschen die Balance zu finden und das hat jetzt auch gut funktioniert. Und ich finde, was mir ja dabei so viel gelehrt hat, ist im Prinzip, dass ich viel in mich investiert habe. Ich habe halt für meine Gesundheit was getan, weil ich wollte halt oder möchte immer noch möglichst lange fit bleiben und ja, agil sozusagen und möchte, dass das Lipödem ganz, ganz lange wegbleibt, möglichst natürlich für immer, weshalb das mir halt so viel geholfen hat, irgendwie tatsächlich was ja, in mich zu investieren. Ich habe mir irgendwie Gerichte gesucht, die irgendwie Spaß machen zu kochen. Vor allem etwas, wo ich mir nichts verbiete, dass ich irgendwie auch große Portionen essen kann, weil das war mir immer so wichtig, weil ich bin eher so ein Mensch, der, ich snacke nicht so viel, sondern ich esse lieber dreimal sehr groß am Tag. Passt. Mhm. Und dann, wenn dann so eine Diät kommt mit, du darfst hier 3 Karotten essen. Nee, danke. Deswegen hat das in mir halt auch ganz viel geheilt, irgendwie Essen zu finden, was meinem Körper wirklich gut tut, was... Ja, man sagt ja so ein bisschen, es schenkt ja Energie irgendwie. Alleine Obst und Gemüse, das macht ja, also der Körper kann damit was anfangen und nicht irgendwie ja. Irgendein Müll sozusagen. Also den darf man auf jeden Fall auch essen, das ist ganz wichtig. Manchmal ist es auch einfach nice, weil manche Sachen sind auch einfach für die Seele wichtig. Und dass man da einfach ein bisschen ein Gleichgewicht findet und ja, sich nicht so viel verbietet. Einfach das, was sich gut anfühlt und was dem Körper gut tut. Und das hat mir letztendlich viel geholfen, ja, mich ganz anders zu sehen irgendwie.
Es kommt ja auch immer so drauf an, welche Intention man es macht. Also zum Beispiel, ich hatte auch eine Sportsucht und habe dann die letzten Jahre eigentlich gefühlt nie Sport gemacht. Also das Einzige, was ich gemacht habe, war dann Pole Dance und das war irgendwie so alle 2 bis 3 Monate mal eine Stunde. Also es war wirklich nicht viel Sport. Und jetzt vor kurzem habe ich dann entschieden, ins Fitnessstudio zu gehen mit einer ganz, ganz anderen Intention. Und zwar einfach dieses, ich weiß, dass Sport mir gut tut und wichtig für mich ist, einfach auch wegen meinem Rücken und alles so. Ich arbeite sehr, sehr viel im Sitzen und dementsprechend, ich will nicht irgendwann mal einen Vorfall haben. Deswegen, ja, solche Sachen behalte ich dann im Kopf und ich finde, wenn man so zum Beispiel dran geht, dann ist es eine ganz andere, ja, auch mit einem ganz anderen Denken auch, also mit Essen, wenn man halt so sagt, hey, ich achte einfach auf mich selbst und dementsprechend schenke ich mir so viel Liebe, dass ich auch irgendwie ausgewogen esse, also das esse, was ich will. Das kann mal was in Anführungszeichen Gesundes sein, in Anführungszeichen mal was Ungesundes sein, weil ich finde es immer so schwer mit diesem, das ist gesund, genau. Das ist ungesund. Ja, ja. I don't know.
Auf jeden Fall.
Und dass man da eben so ja, ausgeglichener lebt, aber eben nicht so mit dem Gedanken, okay, ich will jetzt so und so abnehmen und das ist mein Ziel und so, sondern eher dieses, okay, ich mache das, weil es mir gut tut.
Genau, ja, halt was für die Gesundheit machen letztendlich, ja, ist es. Also, und letztendlich ist ja Gesundsein das Wichtigste, dass man ja einfach das Leben genießen kann. Weil ich hatte irgendwie die Tage, hatte ich das erste Mal, dass ich was aus dem Buch vorgelesen und meine Mama war dabei bei dieser Lesung. Und irgendwer hat gefragt danach und meinte so, was ist denn deine Motivation gewesen, das überhaupt alles, den Weg so auf dich zu gehen und so. Und dann habe ich so gezeigt, so, guck mal, da steht meine Mama. Alle so direkt den Kopf gedreht. Und meine Mama so, hallo, mega awkward. Auf jeden Fall, meine Mama ist halt voll die fitte Frau. Und ich habe halt 5 beziehungsweise inzwischen 6 Neffen und Nichten und die passt halt oft auf alle 5 gleichzeitig auf und hüpft mit denen im Garten rum und so und ist halt ultra fit drauf und ich habe dann so gesagt, ganz ehrlich, ich möchte so sein wie meine Mama, wenn ich so alt bin wie meine Mama und möchte einfach auch genauso durch die Gegend hüpfen können und möchte nicht, was eben auch bei vielen nicht behandelten Patienten dann eben der Fall ist, irgendwie am Rollator gehen müssen oder so. Ja. Und wenn ich das eben früh anfange und möglichst früh für immer implementiere, dass irgendwie auch Sport, beziehungsweise für mich ist Tanzen lustigerweise einfach auch kein Sport, weil Tanzen, das macht mir so einen Spaß und da bin ich so krank im Moment und ich gebe alles dafür, 3-mal die Woche gerade in mein Training zu kommen. Und ich will das eigentlich gar nicht Sport nennen, sondern es ist eher einfach voll die Freizeitbeschäftigung, wo ich zufällig auch schwitze wie blöd. Aber es tut mir halt mega gut und macht was tatsächlich auch für meine Psyche. Und gerade tanzen war jetzt halt für mich so cool. Ich meine, das kennst du ja wahrscheinlich auch dann beim Pole Dance. Da geht es ja um sich selbst präsentieren, um sich selbst fühlen. Und ja, da geht es ja auch ein bisschen um Selbstbewusstsein und den Körper zeigen. Und genau das habe ich ja früher immer nicht gemacht. Weshalb mir auch das Tanzen nochmal voll viel Selbstbewusstsein auch gegeben hat. Ja, also habe ich auf jeden Fall viele Sachen angepasst.
Voll, das kann ich voll nachvollziehen im Tanzen. Also beim Pole Dance habe ich auch so das Gefühl, also ich merke richtig, was mein Körper auch kann. Weißt du, also zum Beispiel, es gibt so gewisse Bewegungen oder Übungen, die sehe ich dann vielleicht in einem Video und denke mir so, oh mein Gott, das werde ich niemals schaffen. Und dann schaffe ich das und denke mir so, oh mein Gott, was mein Körper irgendwie kann, das ist so krass. Mhm. Oder wenn du vielleicht auch irgendwie so eine Choreo siehst und am Anfang dir so denkst, wow, das ist richtig crazy, ob ich mir das alles irgendwie merken kann. Und dann machst du es und denkst dir so, geil, Alter, ich habe es einfach geschafft. Ich finde, das ist auch irgendwie so... Das baut irgendwie so eine coole Beziehung auch zum Körper auch auf und man merkt so, was möglich ist eigentlich zu tun mit dem Körper und ich finde das irgendwie voll die schöne Experience so.
Mega, also fühle ich komplett, also ich, wenn ich mal irgendwie eine Tanzstunde verpasse oder so und dann sehe ich die Videos in den WhatsApp-Gruppen danach und denke mir so, oh, ach du Scheiße, was haben die denn da gelernt, das lerne ich nie im Leben nach. Und dann ist es letztendlich so, man sagt im Englischen Muscle Memory, ich weiß nicht, so Muskel... Gedächtnis. Und irgendwie funktioniert es dann einfach und dann freut man sich richtig. Also das ist Hammer. Was ich tatsächlich auch noch sagen wollte, was mir voll geholfen hat auf dem ganzen Weg, ist, ich weiß nicht, ob du das wahrscheinlich, oder ich glaube, die meisten kennen das, dass man halt dann früher so, wenn man an einem Spiegel vorbeirennt, bin ich früher vorbeigerannt und habe mir meine Beine angeguckt, habe die analysiert und habe die verurteilt. Habe sie gehasst und habe nur gesagt, scheiße, die Hose hätte ich heute nicht anziehen sollen, aber ich habe keine andere, weil die anderen passen nicht oder weiß ich nicht, was auch immer ich gedacht habe. Auf jeden Fall nur blöde Gedanken über mich gehabt. Und was mir in den letzten Jahren eben so geholfen hat, war, wenn ich an einem Spiegel vorbeigelaufen bin, das war eben auch so das Thema Akzeptanz und Neutralität, dass ich eben versucht habe, meinen Körper objektiv zu betrachten. Ist natürlich ein bisschen, also es geht natürlich nicht so 100%, aber wenn ich vorm Spiegel stehe, habe ich nicht gedacht so, du fette Sau, du was auch immer, irgendwelche Schimpfwörter, die ich mir selbst entgegengeworfen habe, sondern habe so, okay, da ist irgendwie, so sieht die Silhouette aus, da geht es ein bisschen rein. Hier habe ich ein paar Streifen, die glänzen gerade in der und der Farbe. Oder zum Beispiel meine eine Po-Hälfte ist ein bisschen höher als die andere oder so. Und habe halt nicht gesagt, oh, das ist ja hässlich, weil es sieht so und so aus, sondern es ist einfach, ah, interessant, Punkt. Und dann halt es so dabei ein Stück weit belassen. Das war für mich so ein bisschen der Schlüssel irgendwie, dass ich... ja, neutraler einfach an die ganze Sache rangehe. Also es ist schön, wenn man sich selbst lieben kann und so. Mich hat das manchmal ein kleines bisschen zu sehr unter Druck gesetzt. So, wenn ganz viele aus dem Body-Love-Movement sagen, so, lieb dich selbst, schreib was mit Lippenstift an den Spiegel und dann passt das. So, das hat halt für mich gar nicht funktioniert und habe mich da halt gar nicht selbst drin wiedergefunden, sondern habe so gesagt, okay, das ist okay, wenn ich mich so fühle, aber ich möchte mir nicht so mit Hass entgegenkommen. Ich habe neulich ein ganz spannendes Video gesehen, da hat sie irgendwie, wurde sie gefragt, wie findest du Hip-Dips? Findest du Hip-Dips schön? Das sind diese kleinen, coolen, quasi an der Hüfte, wo es reingeht, die, by the way, fast alle Männer haben. und da sagt keiner was. Auf jeden Fall hat sie dann halt gesagt, ganz ehrlich, ich muss die weder schön noch hässlich finden, die sind einfach da. Punkt. Also wenn man halt nicht alle Körperteile so glorifiziert, ich muss ja nicht die Hip-Dips schön finden, ich muss sie nur, ich komme damit klar, das ist, gehört dazu, das ist einfach, weil der Knochen da so reingeht, das war für mich voll der Aha-Moment. Ich habe noch nicht mal die Anatomie von der Hüfte gesehen und war so, ach, deshalb sind da Löcher, weil einfach der Knochen so gebaut ist und das ist einfach, weil die Haut am Knochen dranhängt. Und das ist für mich halt, ist für mich voll, der Schlüssel eigentlich, dass man weder in die eine oder andere Richtung, wenn man es nicht kann. Wenn man es kann, ist es super. Und ich mag auch andere Teile an meinem Körper sehr gerne. Ich mag zum Beispiel meine Haare gerne. Ich weiß, wie ich die style und das darf man auch absolut. Aber jeder halt in seiner Geschwindigkeit und in dem Maß, wie es halt für einen passt, das finde ich halt ganz wichtig. Und dass es halt auch okay ist, wenn man es nicht so kann, wie die ganzen, weiß ich nicht, Influencer irgendwie, die gefühlt alle cool mit sich sind. Und deswegen finde ich eben deshalb auch so dieses Echt ist mein Perfekt. Ich bin lieber echt als perfekt, weißt du? Und real voll. Auch mit mir selbst, das finde ich so wichtig irgendwie.
Voll, das kann ich voll unterstützen. Ich finde auch diese Neutralität, finde ich viel besser, weil ich mich auch irgendwann so gefragt habe, hey, warum müssen wir eigentlich schön sein? So, mein Körper existiert nicht, um schön zu sein. So, mein Körper ist da, um zu funktionieren. Und als ich diesen Switch hatte im Kopf, war ich so, ich muss gar nicht. Also, ich mache auch diese Selbstliebeübungen und ich gebe die auch weiter, wo man sich irgendwie Affirmationen anhört, so, ich bin schön, so wie ich bin. Und das tut mir auch ganz oft ganz gut. Aber ich mag es auch manchmal, wenn ich einfach nur mir so denke, ich darf einfach sein und ich muss nicht schön sein und ich muss etwas auch nicht schön finden, sondern ich darf auch einfach mal sagen, das ist einfach so, wie es ist und das ist okay so. Oder wieder so zurückdenken und mir so denken, dass ich mir da gar keine Gedanken drüber machen muss. Also zum Beispiel mit Hip-Dips, ne? Ich hatte mir noch nie Gedanken gemacht über Hip-Dips. Und dann kam mein Ex-Freund und hat mich vor den Spiegel gestellt. Und ich find's eigentlich so krank. Das ist so eine Red Flag, Alter. Ich war so mitten in meiner Jugend. Mein Körper hat sich gerade so entwickelt. Er stellt mich vor den Spiegel und macht bei meinem, also fährt mit seinen Händen diese Hip-Dips entlang und sagt so, hey, das ist so komisch. Und was ich da irgendwie so eine komische Lücke habe. So, was ist das für eine komische Welle? Ey. Und das hat er sogar mehrere Male gemacht. Und da habe ich zum ersten Mal angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich war so, hey, was ist das? Warum geht das nicht weg? So, was zur Hölle? Und ich habe vorher mir nie Gedanken darüber gemacht. Und ich finde, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man so versucht, sich so zu denken, okay, hätte mir noch nie jemand das gesagt, dass das und das so aussehen muss, vielleicht wäre es mir auch dann voll egal. Weißt du, es hat noch nie jemand gesagt, deine Ellenbogen, die müssen irgendwie rosa glänzen oder so. Und das ist jetzt der Trend. Und niemand hat rosa glänzende Ellenbogen. Und plötzlich wollen da alle dann Glitzer drauf haben. Oder weißt du, was ich meine? Also so wenn es dir niemand gesagt hat, weißt du nicht, wie es sein muss, in Anführungszeichen.
Ja. Finde ich gut.
ich finde, das hilft auch voll. Hast du noch so andere Tipps, die dir geholfen haben mit Body Acceptance oder Selbstliebe und so weiter, die du vielleicht, ja, irgendwelche Übungen oder Affirmationen oder was auch immer, was du gemacht hast?
Übungen und so weiter habe ich jetzt, glaube ich, nicht gemacht. Ich habe halt, das war für mich, wo ich aktiv daran gearbeitet habe, war vor allem so der Blick in den Spiegel, dass ich meine Gedanken ein kleines bisschen versuche zu trainieren, was die gerade denken. Und mir vor allem ein bisschen mich dabei zu ertappen, wenn meine Gedanken anfangen wieder mich zu mobben, so ein bisschen. Dass ich mich dabei, wenn diese Gedanken kommen, dass ich versuche, aktiv darauf zu achten, so, okay, Moment, gerade kommen die wieder. Und dass ich dann halt aktiv versuche, was auch immer ich gerade so und so finde, dass ich das ein bisschen neutraler eben versuche zu betrachten und wie gesagt eben die Silhouette oder wie auch immer mir angucke. Und was mir tatsächlich auch geholfen hat, das habe ich, glaube ich, auch, das habe ich nicht mal ins Buch geschrieben, ich habe es ehrlich gesagt vergessen, aber am verletzlichsten ist der Körper ja, wenn er nackt ist letztendlich oder wenn man irgendwie oder weniger bekleidet ist auf jeden Fall, weil man ist ja im Alltag vor allem bekleidet. Und da wirkt es manchmal, also ist manchmal der Moment, wenn man irgendwie kurz vorm Duschen noch irgendwie kurz was holt oder so und einmal hin und her rennt und dann sieht man sich und dann ist das irgendwie, war das für mich ganz schlimm früher. Und ich habe, glaube ich, mich auch immer mehr auch wohler gefühlt, in den Spiegel zu gucken und vermeintliche Polster sehe, also ich will die gar nicht so bezeichnen, aber halt eben, was auch immer ich da sehe, und mich damit ein bisschen mehr gefühlt habe. Ich habe dann auch teilweise mal ein bisschen Musik angemacht und habe dann ein bisschen gedanced, habe es halt so mit Absicht ein kleines bisschen, ich sage jetzt mal, wackeln lassen und mich damit ein kleines bisschen wohler fühlen. Also das macht letztendlich Übung. Also wenn man das halt ein paar Mal macht, letztendlich ist da niemand da und niemand beobachtet dich dabei und dann lass mal, ja, lass die Sau raus, sagt man, oder nee, wie sagt man? Lass die Sau raus. Nee, das hört sich
komisch an. Ich glaube, das nennt man wirklich so. Ich bin auch ganz schlecht mit so Sprichwörtern und so, aber die ich glaube, das ist Sau.
Auf jeden Fall sich einfach wohler fühlen in so einem verletzlichen Moment ist, glaube ich, mit ein bisschen Musik, irgendwie ein bisschen, halt ein bisschen, als würde man irgendwie, man muss sich ja auch nicht 100% ernst nehmen, man muss sich ja nicht sexy fühlen. Ich habe es dann teilweise, fand es dann irgendwann lustig, zu gucken, wie ich mich bewegen muss, dass irgendwas so und so sich bewegt. Also, genau. Ich glaube, das ist auch noch so eine Kleinigkeit, die ich eher unterbewusst ab und zu gemacht habe.
Ja, voll gut. Ja, ich finde auch, was du eben gesagt hast, so, das braucht auch Zeit. Also es ist nicht so, dass man das einmal macht oder das, wie du gesagt hast, dass man sich vor den Spiegel stellt und sagt, okay, das ist einfach das und das ist einfach das, dass man dann direkt so neutral denken kann, sondern klar hat man halt eben die Muster von früher noch im Kopf, weil man das eben sich so oft gesagt hat und das so normal geworden ist, so böse über sich selbst zu denken. Und man darf da sich Zeit lassen und ich finde, man darf dann auch zulassen, so, okay, mein Kopf denkt gerade so und ich weiß, aber das ist nicht die Wahrheit. Und dass man sich einfach da die Zeit lässt und sagt, und irgendwann werden diese doofen Gedanken immer mehr überschrieben. Und dann das wird dann schon mit der Zeit kommen. Ich finde, man sollte sich aber nicht in diesen Kreisel bringen, in dem man eigentlich irgendwie da neutral oder positiv denken will. Dann denkt man aber negativ, dann macht man sich dafür fertig, aber macht sich dann doppelt fertig. Und dann steckt man in diesem Strudel irgendwie drin.
Verstehe ich. Nee, da hast du absolut recht. Das stimmt. Also, dass man sich, da muss man, muss ja echt Denkmuster über, ja, wie du gesagt hast, überschreiben, ist eigentlich ein ganz cooles Wort dafür, weil wenn man das über Jahre oder 10 Jahrzehnte, also so irgendwie sich ja eingeprügelt hat und alleine Denkmuster, wenn ich zum Beispiel jetzt Menschen sehe und irgendwie, keine Ahnung, mir kurz den Körper ansehe oder so, dann erwische ich mich manchmal, wo ich denke, okay, früher hätte ich, glaube ich, dies und jenes gedacht, aber jetzt denke ich mir so, nee, der ist wahrscheinlich, ist sein eigenes Bier, wie er sie aussieht, wie auch immer. Aber in dem Moment habe ich ja sogar, ich habe ja gemerkt, dass ich das denke und das ist ja schon mal immerhin etwas.
Ja.
Also, dass man so sich immer mehr dessen bewusst wird. Ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Anfang. Und da kann man auch die kleinen Erfolge feiern, auf jeden Fall, finde ich.
Absolut. Voll schön. Danke für deine coolen Tipps. Hast du denn für die Leute, die sich noch mehr über das Thema Lipödem, mir fällt das Wort gerade nicht ein, informieren wollen. Hast du noch irgendwelche Empfehlungen, irgendwie so Podcasts oder Accounts oder auch vielleicht irgendwelche Bücher, die dir auch am Anfang geholfen haben oder irgendwelche Blogs oder sowas?
Also ich persönlich habe mich damals, weil es da tatsächlich das Thema Lipödem war vor ein paar Jahren noch wesentlich kleiner, was natürlich jetzt cool ist, dass es immer mehr Sichtbarkeit kriegt, aber ich habe mich eben viel bei Myra Snöfflinger, also eigentlich heißt sie Steffi, habe ich mich viel informiert, weil sie halt damals auch ihre OPs sozusagen begleitet hat. Und es gibt generell ganz viele, auch auf das Lipödem spezialisierte oder fokussierte Accounts auf Instagram. Also da kann man auf jeden Fall einfach mal gucken. So Lipödem-Kämpfer nennen sie sich ganz gerne. Es gibt auch irgendwie Facebook-Gruppen und so. Da muss man ein bisschen gucken, dass man in die richtige kommt. Manchmal ist der Vibe da auch ein bisschen negativ, aber wenn man dann die richtigen Leute findet, ist es, glaube ich, ganz cool. Also es gibt auf jeden Fall einige Selbsthilfegruppen. Es gibt auch inzwischen größere, sodass man sich halt ein bisschen mehr connecten kann. Weil ich glaube, wenn man die Gedanken austauscht und merkt, dass man nicht alleine ist, ist es schon mega viel wert. Ansonsten, ich weiß nicht, ob das jetzt blöd klingt, aber ich kann auf jeden Fall auch meine YouTube-Playlist empfehlen, weil ich habe halt meinen Weg so von Anfang an halt extrem detailliert festgehalten und eben auch die ganzen Operationen mitgefilmt. Meine Mama ist eben OP-Krankenschwester und durfte halt im OP mitfilmen, weshalb ich tatsächlich alles sehr ehrlich festgehalten habe und ich habe das eben in der Playlist zusammengefasst. Und ja, natürlich auch mein Buch. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen, aber das ist eigentlich nicht sehr unwichtig. Ich habe das zusammen mit meiner Ärztin geschrieben unter anderem. Also das Ziel von dem Buch war halt auch so ein bisschen, gerade für Leute, die das vielleicht bei sich vermuten, die generell da Interesse dran haben, denen auch ein Stück weit eine erste Anhaltspunkte zu geben, was jetzt überhaupt passieren kann. Deswegen hat die Ärztin da eben richtig gut erklärte Texte eben für uns verfasst, wo sie eben erklärt, was das ist, warum, irgendwie, ja, mit was es vielleicht zusammenhängt. Also da gibt es irgendwie auch eine Ärzteliste und so weiter. Also genau, da gibt es auf jeden Fall auch viele Wege, wie man sich hoffentlich weiterhelfen kann. Ja, und natürlich der Arzt wäre dann auch noch so ein Thema, habe ich am Anfang kurz gesagt. Der richtige Arzt für eine Diagnose wäre ein Phlebologe oder die Phlebologin. Und da gibt es leider solche und solche, aber ich würde persönlich zu jemandem gehen, der auf das Lipödem spezialisiert ist. Also der sich damit auskennt, weil das ist auch so ein bisschen traurig, weil ganz viele gehen irgendwie zum falschen Arzt oder gehen zum Hausarzt als erstes und sagen so, wieso habe ich Schmerzen in den Beinen? Und dann werden halt leider ganz oft Leute einfach weggeschickt und sagen, naja, nimm nur erstmal 30 Kilo ab, weil du siehst ja so und so aus, kein Wunder, dass du Schmerzen in den Beinen hast. Werden gar nicht ernst genommen. Beim Lipödem kannst du aber an den Stellen nicht abnehmen. Also richtiger Teufelskreis, weshalb da halt auch sehr viel Frust herrscht. Also geht zum richtigen Arzt und lasst euch nichts erzählen, wenn euch gesagt wird, das liegt bestimmt an deinem Gewicht, dass du Schmerzen hast. Immer doppelt, am besten Zweitmeinungen einholen wahrscheinlich auch, wenn sowas stattfindet.
Vielen Dank für all die hilfreichen Tipps und die Aufklärung zu dem Thema. Schaut auf jeden Fall gerne mal bei Kathi vorbei. Ich werde alles verlinken und auch das Buch und alles, was du jetzt so empfohlen hast. Und dann, wenn ihr weitere Fragen habt, dann findet ihr bestimmt auch in den Videos die Antworten. Dankeschön, dass du heute da warst.
Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.